No Logo. Der Kampf der Global Players um Marktmacht. Ein Spiel mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern. Von Naomi Klein. Erschienen bei Riemann 2001.
Über die Autorin.
Die kanadische Journalistin Naomi Klein wurde 1971 in Montreal geboren, studierte an der Universität von Toronto und war anschließend unter anderem 5 Jahre lang Kolumnistin für den Toronto Star. Ihr Buch No Logo ist das Ergebnis einer 4-jährigen Recherche und wurde im Frühjahr 2001 mit dem begehrten National Business Book Award für die besten Wirtschaftsbücher in England und Kanada ausgezeichnet.
Unsere Empfehlung.
Das Buch der Journalistin Naomi Klein steht bei Lesern und Kritikern hoch im Kurs. Während der Titel auf einschlägigen Bestsellerlisten auf Spitzenplätze klettert, zeichneten angelsächsische Juroren die 30-jährige Publizistin unlängst mit dem renommierten National Business Book Award aus. Belohnt wird damit ein 4-jähriger Recherchemarathon, eine umfassende und scharfzüngige Analyse der konzerngesteuerten Markenfixierung und die Darlegung der verheerenden sozialen und ökologischen Folgen, die die Logomania in verschiedenen Erdteilen mit sich gebracht hat. Dabei ist nicht die Wirtschaft als solche ins Visier der kanadischen Autorin geraten, sondern einige der ökonomischen Auswüchse, wie sie heute auch von vielen Wirtschaftsführern mit Unbehagen beobachtet werden. Spannend, informativ und beeindruckend ist das Buch durch die umfangreichen Datensammlungen, die Dokumentation von Gesprächen, die die Autorin unter anderem mit Arbeitern in Südostasien geführt hat und wegen des immer wieder spürbaren Bezugs zu aktuellen Wirtschaftsnachrichten. GetAbstract empfiehlt das Werk deshalb sowohl Managern, die den Treibsatz für wirtschaftskritisches Denken näher in Augenschein nehmen wollen, als auch Lesern, die den ökonomischen Zeitläuften auf der Spur sind.
Abstract.
Sie prägen Straßenzüge, Ghettoquartiere und Schulhöfe, sind omnipräsent in den Medien, machen Rockikonen zu Litfaßsäulen und degradieren die Güter, auf denen sie prangen, zur puren Staffage. Die Marken der Global Players entfernen sich seit Jahren immer mehr von den Gütern, für deren PR sie eigentlich entwickelt wurden. Heute machen Logos in vielen Fällen die Produkte zum Nebenprodukt. Verkauft werden stattdessen Gefühle, Emotionen, Lifestyle. Die Logomania des zurückliegenden Jahrzehnts wurde nur einmal jäh unterbrochen und die Marketingszene auf eine, wenn auch nicht ganz ernsthafte, Probe gestellt. Am sogenannten Marlboro Friday, dem 2. April 1993, kündigte der Tabakkonzern Philip Morris an, den Preis für Marlboro-Zigaretten um 20% zu senken, um Billigmarken das Wasser abzugraben. Für viele PR-Experten war damit das Ende unternehmerischer Markenpolitik eingeläutet, weil damit der Beweis erbracht zu sein schien, dass selbst ein milliardenschwer aufgebauter Superbrand wie Marlboro sich offenbar nur noch mit Preissenkungen gegen No-Names zu helfen wusste. Das Ende der viel umjubelten Logo-Ära schien gekommen. Entgegen der Horrorvisionen vieler Auguren konnten sich allerdings gerade die Konzerne am Markt behaupten, die Marketing und Label weiterhin über die Preispolitik stellten. Nike, Apple, Calvin Klein, Disney oder Levi's. Ihre Logos verloren im Unterschied zu klassischen Haushaltsmarken wie Marlboro nicht so sehr an Wert, weil sie zu Bestandteilen der Lifestyle-Philosophie wurden und sich zu kulturellen Accessoires entwickelten. Sie waren markenorientiert bis auf die Knochen und ihr Image lief zur Hochform auf, während andere Marken dahin vegetierten. Damit hat der Marlboro Friday letztlich einen Einschnitt markiert. Fortan wurde zwischen den gemeinen Preisbrechern und den hochherzigen Markenpolitikern eine scharfe Trennlinie gezogen. Und damit florierten die Produkte, die nicht mehr als Güter daherkamen, sondern als Ideen. Die Marke als Erfahrung, als Lifestyle. Der Siegeszug des Logos begann endgültig vor etwa 15 Jahren, als man mit dem Alligator von Lacoste und dem Polospieler von Ralph Lauren auch außerhalb von Golf- und Tennisplätzen Wohlstand und Markenbewusstsein zur Schau stellte. Die nächste Phase läuteten dann Unternehmen wie Nike, Polo und Tommy Hilfiger ein. Sie drückten die Markenzeichen auf ihren Produkten auch den Sphären auf, die mit den Waren im eigentlichen Sinne nichts zu tun hatten. Dem kulturellen, gesellschaftlichen und sportlichen Leben. Auf diese Weise werden Marken und ihre Logos selbst zu einer Art von Kultur, statt nur als Sponsoren oder Abziehbilder in Erscheinung zu treten. Nackte Zahlen belegen die Rasanz dieser Entwicklung. Zwischen 1991 und 1999 explodierten die weltweiten Sponsoring-Ausgaben der Privatindustrie von jährlich 7 Milliarden auf 19,2 Milliarden US-Dollar. Es sind ganz unterschiedliche Lebensräume, die von den Marken und ihren Symbolen bis auf den heutigen Tag erobert und vereinnahmt werden. Dass PR-Symbole ganze Städte oder Stadtteile prägen können, haben Kampagnen von Modezar Yves Saint Laurent in London 1997 und Jeanshersteller Levi Strauss in Toronto 1996 bewiesen. Nicht mehr abwegig erscheint vor diesem Hintergrund der Gedanke an eine voll privatisierte Stadt oder einzelne Stadtviertel, die das Warenzeichen eines Unternehmens tragen. Auch die Medien drohen vom Wildwuchs der Marken ausgehöhlt zu werden. So verlangt der Diamantenhersteller De Beers, dass seine Anzeigen nicht in der Nähe von Artikeln stehen, die schlechte Nachrichten enthalten oder im Gegensatz zur romantischen Liebe stehen. Viele Zeitschriften, Fernsehshows und die Filmindustrie sind inzwischen fester Bestandteil im Vermarktungsalltag. Anfang der 90er Jahre, etwa um die Zeit des Marlboro Friday, kühlte das Babyboom-Konsumklima ab. Eine neue Positionierung im Jugendmarkt wurde für einige Unternehmen zur Überlebensfrage. Dazu mussten Markenidentitäten geschaffen werden, die auf die Teenager der neuen Generation zugeschnitten waren. Es galt, das coole Image für Allerweltsgüter zu erfinden, das mit der richtigen Musik, dem richtigen Stil und der richtigen Politik den jungen Leuten das Geld aus der Tasche zog. In den US-Highschools legten sich deshalb Coolness-Jäger auf die Lauer, um aufzuspüren, was als hip, alternativ, jung und cool empfunden wurde und für PR-Aktionen einsetzbar war. Auf diese Weise entdeckten Nike und Tommy Hilfiger sehr früh den Hip-Hop-Stil der schwarzen US-Boys für ihre Vermarktung und surften auf dieser Welle von Erfolg zu Erfolg. Für viele Supermarken bedeutet die Jagd nach Coolness heute schlicht die Jagd nach schwarzer Kultur. Dies ist nicht ohne Folgen geblieben. Die gnadenlose Gier, mit der Konzerne der jugendlichen Coolness nachjagen und sie für eigene Zwecke vereinnahmen, hat viel zur Entstehung eines gegen die Marken gerichteten Aktivismus beigetragen. Jugendliche, die heute Adbusting, also die kreative Veränderung von Werbeplakaten betreiben, Hackerangriffe auf Computersysteme starten oder illegale Straßenfeste feiern, fordern von den Konzernen wieder den Raum zurück. Nicht zuletzt auch in den Schulen und Universitäten, die vielfach aufgrund staatlicher Sparpolitik gezwungen waren, Fastfood-Ketten, Sportartikelhersteller und Computerkonzerne als Sponsor oder Mäzene zu gewinnen. Heute versorgen Firmen wie McDonald's, Burger King oder Pizza Hut Tausende von Schulkantinen mit schnellen Happen. Nike und Reebok sichern sich mit Millionen-Dollar-Verträgen das Wohlwollen ganzer Hochschulen, um damit Kritiker auf dem Campus zum Schweigen zu bringen. Die große globale Hoffnung für die PR-Strategen sind die Teenager der entwickelten und halbentwickelten Länder. Denn ihr Anteil an der Weltbevölkerung ist enorm. Auf der Welt wimmelt es von Teenagern, besonders in südlichen Ländern, wo nach UN-Schätzungen etwa 507 Millionen Menschen noch vor ihrem 40. Lebensjahr sterben werden. Zwei Drittel der asiatischen Bevölkerung sind unter 30. In Vietnam wurden aufgrund des jahrelangen Krieges etwa 50% der Bevölkerung nach 1975 geboren. eine Teenager-Population von etwa 1 Milliarde. Multinationale Markenkonzerne sprechen nach außen zwar von angestrebter Vielfalt, sichtbares Zeichen ihres Wirkens sind jedoch Armeen geklonter Teenager, die in Uniform, wie es die Markenmacher selber formulieren, ins globale Einkaufszentrum marschieren. Um weltweit verkaufen zu können, müssen Marken penetriert, die Logos im Welt- oder Weltenbewusstsein verankert werden. Landestypische Gewohnheiten, lokale Marken und unverwechselbare regionale Vorlieben stören da nur, weil sie dem Konsumenten Auswahlmöglichkeiten bieten. Daneben verläuft in den Führungsetagen der Unterhaltungsindustrie, der Medien und des Einzelhandels fast unbemerkt eine Konsolidierungs- und Fusionswelle, die weiteren Verlust wirklicher Auswahlmöglichkeiten zur Folge hat. Kleine Anbieter und Betriebe werden mehr und mehr verdrängt, und die juristische Jagd nach jenen Kleinbetrieben, die einem Produkt einen ureigenen Stempel aufdrücken möchten, hat längst begonnen. Da mehr und mehr Unternehmen die alleinselig machende Marke sein wollen, in deren Schatten wir konsumieren, Kunst schaffen und sogar wohnen, wird das Konzept des öffentlichen Raums völlig neu definiert. Innerhalb dieses realen und virtuellen Markengefüges stoßen die Möglichkeiten für markenlose Alternativen, offene Diskussionen, Kritik und unzensierte Kunst, kurz für die freie Auswahl, auf neue und verhängnisvolle Beschränkungen. Eben No Choice. Parallel zum rasanten Anstieg der Ausgaben für Marketing, Fusionen und Markenerweiterungen gingen im vergangenen Jahrzehnt die Investitionen der Konzerne in Produktionseinrichtungen und Arbeitskräfte kräftig zurück. Man entledigte sich der Maschinen und Fabriken, weil sie unnötige Belastungen für Management und Bilanzen darstellten. Fortan wurde die eigentliche Warenherstellung in sogenannte Billiglohnländer verlagert. Herstellungskosten wurden gedrückt. Aggressives Weltmarketing mit globaler Logostrategie ließ die Gewinne weiter wachsen. Darin liegt ein wesentlicher Grund dafür, dass das Gesamtvermögen der 100 größten Weltkonzerne zwischen 1990 und 1997 um 288% stieg, während die Zahl ihrer Beschäftigten nur um 9% zulegte. Demgegenüber nahm die Zahl der Exportproduktionszonen, unter anderem in südostasiatischen Regionen, in die die Produktion der Markenprodukte mehr und mehr verlagert wurde, exponentiell zu. Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO zufolge existieren heute weltweit mindestens 850 Exportproduktionszonen in 70 Ländern mit rund 27 Millionen Beschäftigten. Diese Einheiten erhalten Stoffstücke für Bekleidung oder Einzelteile für Computer, die nicht mit Einfuhrsteuern belastet werden, und billige, nicht gewerkschaftlich organisierte Arbeiter fertigen das Endprodukt. Schließlich werden auch die Endprodukte wieder unversteuert ausgeführt. Globalisierung ohne Risiko für die Markenkonzerne. In den Industrienationen geht gleichzeitig der Abbau von Langzeitarbeitsstellen weiter. Allein 1998, als die US-Volkswirtschaft immer neue Erfolge vermeldete, gingen 677.000 nordamerikanische Dauerarbeitsplätze verloren. Die Bindung der Mitarbeiter an ein Unternehmen wird gelöst. Ihre Loyalität geht gegen Null. Wirtschaften im Logo-Zeitalter führt letztlich zu harten Brüchen im gesamten sozialen Gefüge. Das Parodieren von Werbung und die drastische Veränderung von Reklametafeln und ihren Botschaften wird als Culture Jamming bezeichnet. Die wachsende Zahl der Culture Jamming-Aktivisten wendet sich damit gegen passive Akzeptanz einseitiger Werbebotschaften des Marketings und versucht, öffentliche Räume für die Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Teilweise werden auf diese Art Anzeigen durch Adbuster so umgestaltet, dass Gegenbotschaften entstehen. Parallel zur Markeneuphorie in der zweiten Hälfte der 90er Jahre entstanden rund um den Erdball immer mehr Bewegungen, die den Einfluss der weltumspannenden Logopolitik kritisch unter die Lupe nehmen. Der Triumph der Globalisierung hat demzufolge eine wachsende Zahl versierter Aktivisten hervorgebracht, die international denken und handeln wie die Konzerne, denen sie auf die Finger schauen. Das Schlüsseljahr dieser Bewegungen war 1996, als Medien darüber berichteten, dass schlecht bezahlte pakistanische Kinder für Nike, Reebok oder Adidas arbeiteten und dass Walmart Kleidung verkaufte, die in illegalen Sweatshops produziert worden war. Die konzernkritische Bewegung zog immer weitere Kreise. Das wachsende Misstrauen gegenüber der Markenkultur der Konzerne wird am deutlichsten durch die internationale Anti-Nike-Kampagne repräsentiert, die wohl größte Kampagne dieser Art. Dabei steht der konzernkritische Aktivismus heute an einer Weggabelung zwischen reinem Verbraucherschutz und engagiertem politischen Handeln. Die Gefahr besteht, dass einige Initiativen zu ethischen Einkaufsführern degenerieren. Auch wenn diese Gebrauchsanweisungen für kritische Verbraucher verdienstvoll sind, dürfen sie die gewaltigen Probleme des globalen Arbeitsmarktes nicht auf unsere Interessen als Konsumenten in den Industrienationen reduzieren.
Takeaways.
Erstens. Der konzernkritische Aktivismus bewegt sich derzeit auf einer gefährlichen Gratwanderung zwischen reinem Verbraucherschutz und engagiertem politischem Handeln. Zweitens. Das Verhalten einzelner multinationaler Konzerne ist bestimmt durch das weltwirtschaftliche System. Drittens. In diesem System sind mittlerweile fast alle Barrieren und Vorschriften für Handel, Investitionen und Outsourcing abgebaut. Viertens. Der Umsatz von Walmart beträgt das 120-fache von Haitis Staatshaushalt. Achtens. Disney-CEO Michael Eisner verdient $9,783 in der Stunde. Ein haitianischer Arbeiter müsste 16,8 Jahre arbeiten, bis er Eisners Stundenlohn beisammen hätte. Sechstens. Schon jetzt zeichnet sich bei den verschiedenen konzernkritischen Bewegungen ein gemeinsamer Imperativ ab. Das Volk hat das Recht, Bescheid zu wissen. Siebtens. Die 50.000 Mitarbeiter der Yueyan Nike-Fabrik in China müssten 19 Jahre lang arbeiten, bis sie verdient hätten, was Nike in einem Jahr für Werbung ausgibt. Achtens. Über 1500 Zeitungsberichte und Kommentare befassten sich mit den skandalösen Zuständen in den Sweatshops von Nike. Neuntens. Zu den weltweit führenden 100 Wirtschaftseinheiten gehören 51 Konzerne, aber nur 49 Staaten. Zehntens. Heute behandeln mehr und mehr Aktivisten die multinationalen Konzerne als die zentrale Ursache politischer Ungerechtigkeiten rund um den Erdball.
Sie hörten eine Buchzusammenfassung von Get Abstract zum Titel
No Logo von Naomi Klein. Erschienen bei Riemann 2001.
Weitere Abstracts können Sie auf www.getabstract.com herunterladen.